Ich bin schon seit 40 Jahren Totengräber hier in Wellerath, Südmähren. Aber sowas ist mir noch nie passiert. Ein leeres Grab mit Erde bedecken, obwohl gar kein Toter drin liegt. Das war ein vielleicht 70-Jähriger, der das sagte, auf seine Schaufel gestützt, am Rand eines Loches, das in die Erde gehauen war, ins Eis. Das war Januar. Und so, lieber Vater, hatten die Kommunisten also ihren letzten Willen mit Füßen getreten, den sie im Kerker von Valdice geäußert hatten, in Wellerath begraben zu werden, unter den Mitbrüdern.
Das war ja nur der letzte Streich ihres verbissenen Blindenhasses auf einen Jesuiten, der unter anderem Untergrundprovinzial gewesen war. Hass, der aus der Aversion gegen Gott kam. Auch nach dem Tode noch stellte ich eine Gefahr für sie dar, als würden sie von der schweigenden Mehrheit im Volk offen als das bezeichnet, was sie wirklich waren. Meine Mörder. Ja, meine Mörder. Natürlich hat niemals jemand diese Anklage laut ausgesprochen, aber die stummen Blicke der Menschen zeigten diese Anklage ganz deutlich. Schon das Begräbnis in der Basilika von Wellerath, das ursprünglich erlaubt worden war, wurde de facto verhindert und mein Körper wurde nicht herausgegeben. Sie selbst wussten gleich sehr genau, wie sich die Nachricht von meinem Tod in Haft blitzartig in der ganzen Republik verbreitete. Sie hatten ja überall Späher. Die trugen ihnen zu, wie viele Menschen zu meiner Beerdigung kommen wollten und welche Demonstration gegen das Regime sich dabei ergeben hätte. Für sie war jeder, der glaubte, ein Feind des Kommunismus. Darum saßt du an diesem Tag im Januar 1965 am Tor der Basilika von Wellerath den Aushang: Die Beerdigung findet nicht statt.
'65 war das. Die Beerdigung findet nicht statt. Nur ein paar Kilometer von unseren Landesgrenzen entfernt begannen Generationen von jungen Leuten Lieder auf die Freiheit zu singen. Und wir, Seminaristen, junge Priester in der Tschechoslowakischen Republik, wir standen derweil mitten auf diesem verschneiten Friedhof an einem leeren Grab, um ein leeres Grab herum. Stumm. Das war unsere einzige Revolution, die Kirche des Schweigens. Kirche des Schweigens, zum Schweigen gebracht. Wir waren alle 25 mit dem ersten Bus von Brno gekommen, um Ihnen, lieber Vater, auf der letzten Reise das Geleit zu geben. Und wir fühlten hinter unseren Rücken die Blicke der Späher. Wir fühlten die Präsenz ihrer Teleobjektive, ihrer Ferngläser. Wir wussten aber auch, das würde der letzte Gewaltakt sein, den die sich mit ihnen erlauben konnten. Sagen Sie, waren Sie nicht überrascht von solcher Verbissenheit auch über Ihren Tod hinaus?
Na ja, ich war mir irgendwie sicher, dass ich doch noch nach Wellerath zurückkommen würde, nach Hause. Denn ich komme ja von hier, aus dem Dorf Jankovice. Dort bin ich geboren und zur Schule gegangen. Hier habe ich, als mein Vater im Ersten Weltkrieg an der Front gefallen war, den Geschmack entdeckt, den Brot im Mund eines weißen Kindes hat. Ja, ich wusste irgendwie, ich würde hierhin zurückkommen. Meine zwei Schwestern wiedersehen, meine Mutter Anna, die schon lange tot ist.
Ja, aber warum wurden Sie denn schon wieder inhaftiert? Sie hatten doch 15 Jahre schon abgesessen. War das denn nicht genug?
Was soll ich denn dazu sagen? Ich erinnere mich noch an diese fürchterlichen Verhöre. Schon die ersten dauerten 7, 8, ja 10 Stunden und immer nachts. Die Agenten der Geheimpolizei wechselten sich ab, um mir keine Pause zu lassen, damit sie immer frisch und ausgeruht waren. Und immer waren sie zu zweit, ein vernünftiger, geduldiger, geradezu höflicher. Und ein Gewalttätiger, der brüllte, beleidigte, mit der Faust auf dem Tisch schlug und der mich schließlich auf den Kopf schlug, in die Rippen, um mich fertig zu machen. Dabei gingen sie immer mit satanischer Schleue zu Werke. Sie demütigten mich auf fürchterliche Weise. Sie schüttelten mich. Aber selbst in diesen Momenten, mein Liebster, wusste ich, dass Gott mit mir war und dass er alles sah. Und wenn ich dann in die Isolationszelle kam, dann hörte ich in mir die Worte meiner Mutter, als ich noch klein war: Gott lässt sich nicht betrügen. Can't you see?
Die Isolationshaft, das ist ja eine der strengsten Strafen. Was hatten Sie denn so Schlimmes getan?
Während all Ihrer Verhöre, und glaub mir, es waren wirklich viele, ist es Ihnen nicht einmal durch Schütteln gelungen, irgendwelche Informationen aus mir herauszuholen. Das ist der Grund, warum ich als unbelehrbarer Feind des Sozialismus angesehen wurde. Mein Einsitzen in dieser Hölle dauerte eine Woche. Die Zelle war aus Zement und der Gefangene konnte dort noch nicht einmal aufrecht auf seinen Füßen stehen. Er bekam nur eine Decke und das Essen rationiert. Das bedeutete Hunger, mein Liebster, großen Hunger, verzehrenden Hunger. Weißt du, was eine solche Tortur bedeutet, mein Liebster? Sie bedeutet, die Grenzen des eigenen Menschseins zu verlieren. Zu riskieren, dass man vergisst, eine Person zu sein. Dass man vergisst, wie Sonnenlicht ist, was Raumgefühl ist, was Luft ist in deinen Lungen. Und in diesen Momenten kam mir nur unser Herr am Kreuz nahe. Ich sah seine ausgespannten Arme am Kreuz und ich dachte an meine Arme, verkrampft auf diesem engen Raum, an mein erbärmliches Kreuz, so drückend und doch so klein im Vergleich zu dem Seinen. Nur dadurch gelang es mir zu überleben.
Es war dann wegen Ihrer starken Asthmaanfälle, nicht wahr, dass die Kommunisten Ihnen dann so eine Art Kur erlaubt haben, stimmt das? Wann sind Sie denn genau an Asthma erkrankt?
Oktober 1960. Es war sehr kalt. Regen, Schnee. In den Zellen zitterten wir. In diesen abgewetzten, schmutzigen Uniformen, die nur so vollgesogen waren von Schweiß, waren wir alle eine leichte Beute für die Grippeepidemie. Sie hatten Angst. Ich könnte in Haft sterben und zu einem Märtyrer werden. Nur deshalb haben sie mich dann zu meiner Schwester in Erholung geschickt. Im Dorf meiner Schwester konnte ich sogar in die Kirche gehen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie bewegend das war, nach so langer Zeit wieder eine Kirche von innen zu sehen. Noch einmal den Geruch von Weihrauch einzuatmen. Mir war, als wäre dieser Geruch eigentlich das beste Heilmittel für meine kranken Lungen. Aber dann haben sie mich wieder ins Gefängnis zurückgeholt. Und dort ging es dann binnen zweier Monate mit mir zu Ende. Tod durch Ersticken. Das war der 22. Januar 1965.
Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Satz von Ihnen, Vater. So eine Art prophetischer Satz. Sie sagten Ihnen, wissen Sie noch, bei den geistlichen Exerzitien für die Studenten, das war, glaube ich, August 46. Ich war damals in der 6. Klasse, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Es war genau dieser Satz, der über meine religiöse Berufung entschied. In der Kapelle des Exerzitienhauses in Stojanov, wissen Sie noch? Da sagten sie irgendwas in der Art, meine Lieben, bald wird die Zeit kommen, in der man unsere Kirche grausam verfolgen wird, aber trotzdem, es werden sich immer Verrückte für Christus finden, die ihm trotz allem immer noch folgen. Genau in dem Moment entschied ich, einer von diesen Verrückten, das will ich sein.
Ich war ja nach Kriegsende 11 äußerst harte Monate im KZ Theresienstadt. Aber mich tröstete damals doch immer die Hoffnung, dass unsere Leute zu einer solchen Grausamkeit und Unmenschlichkeit, wie die Sowjetkommunisten sie an den Tag legten, nicht imstande wären. Aber ich habe mich getäuscht. In Kraliki hatten die Kommunisten 1956 ein KZ für die Ordensleute eines Marienwallfahrtsortes geschaffen. Was für ein Feingefühl, findest du nicht auch? Diese stillen Kirchenschiffe, in denen Hymnen auf Maria erklungen waren, wurden nun Schauplatz für Gewalt und Willkür jeder Art. Diese jahrhundertealten Linden- und Kastanienbäume, um die Wespenschwärme summten, wurden zu Füßen der Wallfahrtskirche zu Zeugen unendlicher Barbarei. Wir Ordensleute mussten hart arbeiten, als Holzfäller, in den Steinhöhlen, auf vernachlässigten Gutshöfen. Wir hatten nur die simpelsten Werkzeuge zur Verfügung. Und es war hier in dieser ländlichen Ruhe des Bauernhofes, dass ich mit Blasen an den Händen im Schweiße meines Angesichts arbeitend erlebte, wie es ist, wenn man verraten wird.
Verraten. Meinen Sie damit Pater Venkura?
Mich schaudert, wenn ich daran denke, wie dieser Tunichtsgut eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen wird. Wie er es auf sich nehmen wird, das Vertrauen anderer Menschen verraten zu haben und dass er für eine Handvoll Vergünstigungen durch das Regime dazu bereit war, Dutzende von Mitbrüdern ins Gefängnis zu schicken.
Also wir in Brno bekamen damals ja nur sehr wenige Nachrichten von Ihrem Prozess in Ostrava, Vater. Das war der Prozess, bei dem Sie zu 16 Jahren Haft verurteilt wurden, diesem Schauprozess. Das war wie Nebel, so eine drückende Atmosphäre im Herbst 1960. Da tauchten nur ganz langsam die Konturen dieser unglaublichen Schäden auf, die Venkura anrichtete. Sie hatten ihn doch in Prag in der Ignatiuskirche kennengelernt, nicht wahr? Da war er doch Messdiener. Hm? Dann wurde er doch Novize in Wellerath. Aber Vater, hatten Sie das vorausgesehen, dass ausgerechnet Pater Venkura so tief fallen würde?
Siehst du denn nicht, dass trotz allem gerade hier die Hand Gottes zu spüren ist? Die Hand des großen Regisseurs der Geschichte und der Geschicke der Menschen. Gott lässt sich nicht betrügen, mein Lieber. Und bei allem Schmerz, bei aller Diskriminierung und Demütigung dieser Epoche ist doch Wirklichkeit geworden, was wir den Herrn bei unseren geistlichen Exerzitien gebeten hatten, nämlich, dass wir arm würden mit dem armen Christus, beleidigt mit dem beleidigten Christus, für verrückt gehalten, um Christi willen, denn er zuallererst hat ja als Verrückter gegolten. Wir haben die Meditation über die drei Stufen der Demut nach St. Ignatius aktuell werden lassen, indem wir zur Zielscheibe der Menschen wurden. Sie haben uns Verräter genannt, Kriegstreiber.
Spione des Vatikans.
Käuflinge des amerikanischen Kapitalismus. Und dann dürfen wir auch nicht das Eingreifen des Heiligen Geistes vergessen, der unsere Priester über die kommunistischen Kerker der 50er Jahre verstreut hat. Jeden Abend um 21 Uhr beteten wir füreinander. Die Inhaftierten für die, die draußen waren, und umgekehrt. Und gleichzeitig erteilten die Priester allen um diese Zeit ihren Segen. Als Pater Ferd von der tschechischen und Pater Polschin von der slowakischen Abteilung von Radio Vatikan davon erfuhren, haben sie der Leitung des Senders vorgeschlagen, ein Gleiches zu tun. Und das wurde sofort angenommen und in die Tat umgesetzt. Für uns in den Gefängnissen, aber auch, wenn wir dann freikamen, war es immer ein großer Trost zu wissen, dass das Radio des Papstes diese Praxis übernommen hatte. Um 20.45 Uhr begann der Rosenkranz und um 21 Uhr gab der Priester über alle Frequenzen den Häftlingen und den Mitbrüdern, die man zum Schweigen gebracht hatte, seinen Segen. Wenn du wüsstest, mit welcher Erwartung ich auf diesen Moment wartete. Ich war gut ausgebildet, ich hatte studiert und mein Beruf, meine Aufgabe innerhalb der Gesellschaft Jesu war das Predigen. Aber jetzt konnte ich nur noch segnen.